So schön bist du da. Ich habe mir am Anfang gedacht, eventuell haben einige meine WhatsApp-Status-Nachricht gesehen und sind Hals über Kopf ins Wochenende geflüchtet über dem Predigtthema. Das Reizthema Unterordnung habe ich mir da nicht aufgeladen. Da bin ich auch noch enorm froh, dass ich einfach durch den Epheserbrief durchgehe. Und ich habe jetzt die Verse im 5. Kapitel, die ersten 20 Verse übersprungen, weil ich zum ersten Teil schon gepredigt habe, zum Inhalt, zum Thema davon. Und weil der zweite Teil, den hebe ich mir für Pfingsten auf. Pfingsten ist nächsten Sonntag, oder? Okay. Sehr gut. Und weil ich durch diesen Epheserbrief gehe, kommt halt das Thema, das heute ansteht. So, es hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendjemanden den Kopf zurechtdrücken müsste. Sei es ein Gemeindeglied oder eine Frau, Ehefrau. Sondern es steht einfach in der Bibel und es kommt nach dem 4. Kapitel, das 5. Kapitel. So, ich lese mal, was da steht. Es heißt ab dem Vers 21, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und ohne und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Jetzt würde es mich interessieren, was du genau gehört hast. Was hast du verstanden, was nimmst du mit, wenn ich jetzt Amen sage und wir gehen nach Hause? Was würde das für Gespräche geben? Die große Herausforderung vom Bibelstudium ist eigentlich zu verstehen, richtig zu verstehen, was der Schreiber in seiner Zeit sagen wollte und was das für eine Anwendung heute in dieser Zeit findet. Und die Herausforderung dabei ist, dass ein und dasselbe Wort mit sehr unterschiedlichem Inhalt gefüllt sein kann. Es gibt diesen Witz, den ein anderer Pastor einmal erzählt hat zu diesem Thema und der ging ungefähr so. Kommt ein Mann an einen Postschalter, fragt die Postbeamtin, wie ist Ihr Name? Der Mann sagt, Lauter. Die Beamtin, ich habe gefragt, wie Sie heißen. Lauter. Ja, sind Sie denn schwerhörig? Wie ist Ihr Name? Ich heiße Lauter. Das war er schon. Wo liegt das Problem zwischen der Frau am Postschalter und dem Herrn Lauter? Die beiden nutzen dasselbe Wort, aber mit inhaltlich komplett unterschiedlicher Füllung und Verständnis. Und genau diese Herausforderung begegnet uns auch in dem Predigtext. Diese Worte aus dem Text wie Frauen, Männer, Ehefrauen, unterordnen, Haupt, lieben, das löst automatisch in uns, wie alles andere auch, Bilder und Gefühle aus. Und die haben einen Ursprung, Geschichte, Kultur, Prägung und so weiter, was wir damit verbinden. Das kann man gar nicht unterdrücken, sondern das geschieht einfach. Man hat automatisch ein Bild dazu. Auch das Wort unterordnen löst nicht nur Bilder, sondern manchmal auch Gefühle aus, sehr intensive Gefühle, wo man erst gar nicht weiß, warum. Bei vielen stellen sich bei dem Wort gleich die Nackenhaare, vor allem in der heutigen Zeit. Unterordnung. Und ich möchte bei dem ersten Teil wirklich da beim Vers 21 bleiben, damit wir uns etwas aufwärmen für den Rest. Das ist nämlich genauso wichtig wie der Rest. Die gegenseitige Unterordnung. Wir müssen die Situation von damals wirklich verstehen, in denen Paulus diese Zeilen schrieb. Das ganze Umfeld, die Gesellschaft war komplett anders aufgebaut, sowohl in der jüdischen wie auch in der heidnischen oder der griechischen Welt, die er damals, man sagt ja, hellenistischen Welt angesprochen hat. Und Männer galten mal grundsätzlich einfach als den Frauen in allen Dingen überlegen. Und in der damaligen Kultur war die juristische Sicht einer Frau die, dass sie nicht einmal eine Rechtsperson war. Also sie hatte keine Rechte. Sie konnte niemals ein Bankkonto eröffnen, hätte es Banken gegeben in der Form. Sie hätte niemals ein Auto kaufen können oder etwas mieten, unmöglich, weil sie nicht als juristisch vollwertige Person galt. Und die Arbeitswelt war gleichzeitig so fest geprägt von den Gegensätzen zwischen Herren und Sklaven. Gut, das ist heute nicht viel anders in vielen Dingen. Aber Sklaven galten als Objekte damals, die wurden als Sache behandelt. So, wenn man Sklaven verkauft hat, hat man keine Menschen verkauft, man hat Dinge verkauft. Und man hat sich Dinge gehalten mit einem Sklaven. Und die ethnischen, rassistischen Gegensätze oder Überlegenheitsvorstellungen, die waren noch viel ausgeprägter als heute. Aber genau damit hat eigentlich Paulus komplett aufgeräumt. Damit hat die Botschaft vom Reich Gottes gar nichts zu tun. Schon wenn wir die ersten drei Kapitel noch im Hinterkopf hätten, wüssten wir gleich, das geht gar nicht in Gottes Reich. Aber dann sagt er es nochmal deutlich, ordnet euch einander unter. Der sagt es zum Herrn, der Herr ist über Sklaven. Und er sagt es zum Sklaven, der unter einem Herrn lebt. Ordnet euch einander unter. Nicht nur in eine Richtung. Nicht nur die Herrschenden, die Herren, die Besitzer, die aus gutem Geblüt, guter Abstammung sollen herrschen, sondern auch sie sollen sich unterordnen den Sklaven in der Gemeinde. Das war eine Revolution. Pur. Diese Vorstellung von Unterordnung war so gaga, dass man wirklich dachte, Paulus hat den Verstand verloren. Und Paulus sagt in Galater 3,28, deshalb haben ihn viele auch gar nicht ernst genommen, auch von den Christen. Paulus sagt im Galaterbrief, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus. Revolution. Für uns scheint das völlig normal zu sein, diese Aussage. Aber damals, Revolution. Paulus sagt, niemand ist weniger wert, weil er sich dem anderen unterordnet. Identität. Niemand ist weniger wert, indem er sich jemand anderem unterordnet. Das hat mit der Identität zu tun, die er vorher in den drei Kapiteln klar und deutlich aufgebaut, herausgestrichen hat von den Christen und den Heidenchristen. Die Frau ist nicht weniger wert als das Kind ist nicht weniger wert als die Mutter oder der Vater, auch wenn es sich unterordnet. Und das Gemeindemitglied ist nicht weniger wert, wenn es sich unter eine Gemeindeleitung unterordnet, als die Gemeindeleitung. Das hat wirklich mit Identität zu tun. Wer sich abgewertet fühlt dabei, ich sage es knallhart, kennt seine Identität in Christus nicht wirklich. Vorausgesetzt, die Gemeindeleitung behandelt die Leute auch entsprechend. Egal von welchen Beziehungen jetzt die Rede sein wird, entscheidend ist für den Apostel die Bereitschaft, sich gegenseitig unterzuordnen. Das ist das Erste und das Einmaleins in Christus Jesus. Unterordnung ist so ein Reizthema heutzutage, weil wir als Gesellschaft total anders funktionieren. Ich bin Gott, ich herrsche über mein Reich und niemand hat mir auch nur die Spur reinzureden. Außer ich komme unter Druck und muss manipuliert werden von oben. Vom Chef auf der Arbeit, weil er mich zwingen kann, Dinge zu tun, die ich nicht will, weil ich sonst den Job verliere und so weiter. Aber Ein- und Unterordnung ist in der Bibel so etwas ganz Selbstverständliches, wie es logisch ist, dass wenn man 20 Leute auf einer Insel aussetzt und sie sich selbst überlässt, die anfangen, Leiter zu suchen, an denen sie sich orientieren, denen sie Verantwortung geben und denen sie sich unterordnen. Genauso wie in einem Geschäft einem Team eine Aufgabe gegeben wird, die gelöst werden muss, sich automatisch ein Leiter oder mehrere herauskristallisieren und sich die Leute denen unterordnend anschließen. Das geschieht einfach völlig natürlicherweise. Das ist eigentlich in uns hineingelegt. Und es entspricht Gottes Wesen und seinem Charakter und auch seinem Reich, dass man sich ein- und unterordnen kann. Weil der Ursprung aller Sünde ist Rebellion. Der Teufel war der erste, der herrliche Erzengel, der rebelliert hat gegen Gott und deshalb gefallen ist. Und deshalb ist Rebellion so eine herausragende Herausforderung auch in dieser Welt. Dieses Auflehnen gegen Obrigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jede Person für sich mit Wille, Gefühl und Sehnsüchten ausgerüstet, ist trotzdem eine Einheit in gegenseitiger Unterordnung. Jesus ordnete sich völlig in seinem Dienst, völlig dem Willen seines Vaters im Himmel unter und sagte, ich tue nur, was ich ihn tun sehe. Und der Heilige Geist ordnete sich dem Dienst unter, den Jesus tun sollte. Und er diente ihm, damit er an sein Ziel kommt. Das ist ein Dream Team. Und auch wenn ich mich jetzt vielleicht bei einigen in die Nesseln setze, aber Unterordnung ist biblisch und ist segensreich. Es gibt da offenbar ein Prinzip, das für jeden, der danach lebt, so einen Schutz und Segen und Gnade auslöst durch Gottes Hand. Und wir sehen es dort, wo es ganz brutal zerstört wurde. Adam und Eva hatten so keine Sorgen im Paradies, weil sie in dieser Unterordnung und im Gehorsam Gott gegenüber lebten, bis zu dem Moment, wo sie das übertraten. Und von da an begann Furcht, Angst, Not und Flucht. Alles Leid. Jeder Prophet, jeder Leiter, jeder König, ihr könnt sie anschauen in der Bibel. Alle, die sich dem Willen Gottes untergeordnet haben, haben den Segen erlebt, haben segensreich gedient. Und im Neuen Testament sagt uns der Epheserbrief, dass Christus das Haupt ist und dass wir uns unterordnen sollen. Dann fließt dieser Segen und diese Kraft außergewöhnlich stark durch seinen Leib. Und dann sagt uns die Bibel sogar noch etwas ultra Unmögliches, wirklich. Also jeder Rebell bekommt da Kopfschmerzen. wenn ihr das liest. Römer 13, 1-3. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Was? Hä? Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Das ist eine Tatsache. Warum es so ist? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist für mich ein Geheimnis. Wie Menschen, die Gott nicht lieben, die Gott nicht kennen, die nicht verbunden sind mit ihm, wie die von Gott als Bevollmächtigte dieses Land regieren können. Aber es ist so. Und wenn wir uns dem unterordnen, dann empfangen wir Segen. Das ist ein Prinzip, das einfach so ist, fertig. Christus kann der Gemeinde nur so weit dienen, wie sie es durch Unterordnung durch ihn auch zulässt. Das heißt, man hört zuerst auf ihn, man sucht zuerst ihn, dann setzt man um, was er sagt, nur was er sagt. Und dadurch fließt eine enorme Kraft, unvermischt, unverbraucht durch eigenes Herumwursteln und Beeinflussen. Das Problem auf diesem ganzen Thema liegt für mich in diesen drei Ebenen. Wir haben eine rebellische Natur unter den Menschen und auch bei egoistischen, verletzten Christen stellt man immer wieder eine rebellische Natur fest, warum auch immer. Zweitens der Missbrauch des Themas Unterordnung in der Welt und in der Kirche. Ihr kennt Kirchengeschichte, ihr wisst, dass man missbräuchlich Leiterschaft leben kann oder dass die Missverständnisse zu diesem Thema, die sind auch sehr zahlreich. Ihr kennt sie wahrscheinlich eben. Ein Missverständnis ist, Frauen zeigen weniger Wert. Oder ein allgemeines Gemeindemitglied sei weniger wert als jemand in der Gemeindeleitung. Das ist einfach nicht wahr. Egal, was wir schon erlebt haben, egal welche Fehler wir schon gemacht haben oder an uns gemacht wurden zu diesem Thema, wir dürfen in der Geschichte da nicht stehen bleiben. Wir egal wie verblendet oder verwirrt oder verletzt wir sind, wenn wir mit dieser Ordnung Gottes Mühe haben, wir haben eine Identität bekommen, die viel größer ist, als das, was an uns geschehen ist. Wir haben diesen Heiligen Geist erhalten, der uns heilen kann, der uns freisetzen will, der uns lösen will aus Missverständnis, aus Verirrung und Verblendung. Dieser Heilige Geist will uns helfen, Unterordnung genießen zu können und Freiheit darin zu haben und aufzublühen darin. Und danach sollten wir uns ausrichten und in der Erkenntnis Gottes darin wachsen. Paulus sagte, die Lösung in diesem Ganzen liegt darin, Epheser 5, 1, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. So, soweit die allgemeine Unterordnung. Ein Schlussstatement ist, die Zuweisung unterschiedlicher Rollen innerhalb einer Gemeinschaft haben nichts mit der Wertung der Personen zu tun, sondern sie sind dazu gegeben, damit eine Gemeinschaft ihren Auftrag so effektiv wie möglich erfüllen kann. Wenn du das jetzt auswendig aufsagen kannst, dann verneige ich mich vor dir. Ach ja, es geht darum, dass wir nicht Menschen werten, sondern dass Gottes Auftrag sich mit uns erfüllt. Dass das Ziel Gottes sich mit Gemeinschaft, mit Gemeinden, mit Beziehungen erfüllt. Und das ist es für mich auch im Bereich von Ehemann und Ehefrau. So, zweitens, zur Unterordnung. Könnt ihr noch? Zur Unterordnung bei Ehemann und Ehefrau. Ich betone Ehemann und Ehefrau. Nicht jeder Mann kann verlangen, dass irgendeine Frau sich ihm unterordnet. Hallo? Das geht da nur um die Ehefrau. Gut. Ich sage es nochmal, was da steht. Denn der Mann, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen auch, euch auch euren Männern in allem unterordnen. Ja, super. Ich glaube, der Stein des Anstoßes in diesem Text könnte die Aussage sein, der Mann ist das Haupt der Frau. Jetzt hast es du. Schaut mal jede Frau seinen Mann an. Was für ein Haupt habe ich da neben mir sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass bei einigen der Puls höher schlägt. Vielleicht freuen sich ein paar Männer darauf. Jetzt redet er endlich Klartext. Sagt meine Frau, wo es lang geht. Und die einen sagen, wo ist hier der Notausgang? Ich bin im Mittelalter angekommen. Wie legt man sowas anständig aus? Das Problem ist nicht der Text, sondern der Kontext, in dem wir leben. Wir leben in einer verbogenen, verwirrten und dunklen Welt, die keine Einsicht hat, wenn sie davon spricht. Jeder ist sein eigener Gott. Du kannst tun und lassen, was du willst. Es gibt keinen Himmel und keine Hölle. Du wirst nie zur Rechenschaft gezogen. Das ist Verblendung pur. Und dieser Kontext macht uns Mühe. Und wir spüren es in der Gesellschaft, wie verwirrt die Leute sind und wie sie Mühe damit haben, irgendwo Orientierung zu finden in diesem Durcheinander. Und Paulus schreibt in eine Zeit hinein, jetzt komme ich wieder dazu zur Auslegung von so einem Text, die Zeit, in der er das aufschreibt, ist die Zeit, in der Männer sich total überlegen den Frauen gegenüber fühlen. Eine Frau hatte in den Augen der Männer nicht dieselbe Würde. Und ich gebe ein paar Müsterchen dazu. Wir finden bis heute im jüdisch-orthodoxen Gebetsbuch Sidur den Gebetssatz: Gott sei Dank bin ich nicht als Frau geboren. Ja. Oder Aristoteles, so viele beten den Mann an für seine Philosophie. Der lebte zwischen 384 vor Christus und 322 vor Christus. Der prägte die ganze griechische Denkweise und Kultur, das heißt auch das heutige Europa, war jahrhundertelang geprägt von ihm. Der sagte, im Verhältnis der Geschlechter ist das Männliche von Natur aus das Bessere, das Weibliche das Geringwertigere und das eine herrscht und das andere wird beherrscht. Und diese Vorstellung ging weit bis in die Kirchengeschichte hinein. Der Mönch Thomas von Aquin, ein feiner Denker, viele gute Dinge geschrieben, aber 1225 bis 1274 hat er gelebt, der schreibt über die Frau, das männliche Geschlecht ist edler als das weibliche. Die Frau ist mangelhaft und zufällig, eine Missbildung der Natur, ja, ein missglückter Mann. Da geht der Mund runter. Was? Das ist die Geschichte, woher wir kommen. Und das zeigt uns auch etwas. Wir sind immer Lernende. Und wir bleiben immer Lernende. Und wir brauchen immer weiter die Offenbarung des Heiligen Geistes, weil wir noch mehr Fehler aufdecken können, auch die wir heute machen, werden wir hoffentlich in einigen Jahren feststellen, wo wir völlig daneben waren und wo wir uns auskorrigieren dürfen. Wow, das ist der Kontext des Denkens damals so. Und wenn wir Paulus jetzt durch den ganzen Epheserbrief gut zugehört haben, lesen wir das Gegenteil. Die Frau ist so viel wert, wie die Gemeinde für Christus Wert hat. Wie viel Wert hat die Gemeinde für Christus gehabt? Dass er für sie starb. Dass es ein Leben gab, damit wir leben können. Es gibt keinen höheren Wert. Und was sagt Epheserbrief über die Gemeinde? Wir sind das Kostbarste, das Würdevollste, das Herrlichste, das Gott sich vorstellen kann, das ihn auf Erden repräsentiert. Was für eine Würde und was für einen Wert und was für eine Herrlichkeit hat eine Frau, eine Ehefrau? Unbeschreibliche Würde und Herrlichkeit. Minimum denselben Wert, den ich habe. Minimum. Und dieser Wert ändert sich nicht durch diese Aussage von Paulus, sie soll sich unterordnen unter ihren Ehemann. Weil Gott es so verordnet hat. Was aber in jedem Detail, das ist wirklich interessant, er sagt das ganz allgemein, was das genau im Haushalt bedeutet, ist völlig offen. Das bedeutet nicht, dass sie die Sklavin des Mannes ist, oder? Und sie alles zu tun hat, nur weil sie sich unterordnen soll. Denn sie ist gleich viel wert, wie die Gemeinde für Christus hat. Also dann redet man doch miteinander darüber. Da bestimmt man doch nicht einfach herrschaftlich. Hoche dies, stobe mies. Sagt sich die Frau, dann schneide ich dich von der Küchenversorgung ab, dann kannst du schauen, wie du in deiner Stube überlebst. Paulus bringt keine Details über irgendwelche Herrschaftsbereiche zum Vorschein. Er redet über eine Haltung. Er redet über eine Haltung, die ich einnehme. Und darüber, wie man sich aufteilt zu Hause, ist völlig offen. Wer in dieser Haltung sich der gegenseitigen Unterordnung, der Wertschätzung, wer sich in dem Bereich bewegt, der wird sich super aufteilen. Was aber in jedem Detail ausgeführt ist, ist das, was Gott vom Ehemann verlangt, was er gegenüber der Ehefrau zu leben hat. Liebt eure Frau mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Pah! Ha! Heftig! Ja, der Mann ist das Haupt der Frau. Ja, der Mann hat eine besondere Leitungsverantwortung innerhalb der Ehe. Jesus würde an dieser Stelle wohl sagen, wer es fassen kann, der fasse es. Aber wenn ich das ganze Bild anschaue, das hier gemalt wird, dann zeigt es für mich, der Mann ist vor Gott in besonderer Weise verantwortlich für das geistliche und emotionale Wohl seiner Frau und seiner Familie. Deshalb sucht Gott auch nach dem Sündenfall. Mal schauen, ob ihr die Stelle noch im Kopf habt. Wen fragt Gott, was sie angestellt haben nach dem Sündenfall? Wen holt Gott? Adam. Er holt sich Adam, er holt sich nicht Eva. So von wegen, die Frau hat gesündigt im Paradies und hat den Mann verführt. Er holt sich Adam, du hast Verantwortung. Diese Art Hauptsein hat gar nichts mit unterdrückerischer Machthierarchie zu tun. Es geht um ein Ziel, miteinander den Plan Gottes für unsere Ehe, für unsere Familie, miteinander den Plan Gottes für die Gemeinde an diesem Ort zu erfüllen. Eine Aufgabenteilung in einem Team bei voller Gleichwertigkeit aller Teammitglieder. Jetzt wird es komplex. In einer funktionalen Hierarchie habe ich mir aufgeschrieben, ordnen sich die Inhaber der jeweiligen Rolle dem anderen auf die Art und Weise unter, dass der andere seine Rolle optimal ausführen kann. Denn es geht am Ende darum, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Ladet euch das Konzept runter. Ich glaube, ich habe es da drin, wenn ihr diesen Satz wichtig findet. Das genau gleiche gilt für das Verhältnis Gemeindeleitung, Gemeindemitglieder. Hebräer 13, 17 heißt es, hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Und jetzt kommt dieser schöne Teil, den ich ganz besonders liebe. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun. Und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden, dies würde euch nur selbst schaden. Da gibt es ein Zusammenspiel von den Rollen in der Ehe, in der Kirche, wie es bei Vater, Sohn und Heiligen Geist gibt. Und genau darin liegt auch das Wesen der Ehe begründet. Was, wenn die Ehefrau, Leute, was, wenn die Ehefrau mehr geistliche Vollmacht hat als der Ehemann? Was, wenn sie prophetisch reden kann und er nicht? Oder sie die Gabe der Heilung hat und er nicht? Sagt er dann zu Hause, wenn die Kinder mit Fieber im Bett liegen, und du hast doch gar nichts zu reden und zu beten. Ich bin der Chef. Nein, da lässt er seine Frau natürlich auch ran. Vollgas, heile, rede prophetisch. Wenn eine Frau vollmächtig dienen kann, aus der Kraft des Heiligen Geistes, muss sie dann schweigen zu Hause und still abwaschen, während der Mann diese geistlichen Dinge tut? Sicher nicht. Da ist ein Team, da ist eine Beziehung, da ist eine Gemeinschaft, die in Bewegung ist. Und jetzt komme ich zum großen Finale. Paulus sagt hier über die Ehe und die Liebe des Mannes zur Frau, dass ihr Ehepartner, ihr engster Freund, ihr größter Verbündeter, ihr Männer, ihr sollt die engsten Begleiter und die treuesten Lebenspartner sein, die eure Frauen, Ehefrauen segnen, schützen, aufbauen, ermutigen und freisetzen für den Plan, den Gott mit euren Frauen vorgesehen hat, in jeder Art und Weise. Du, Ehemann, sollst den Plan Gottes für deine Frau mittragen und ihn mit freisetzen. Darum geht es. So ist es auch ganz logisch, dass das Ziel von Männern sein muss, Ehemännern, dass ihre Frauen, Ehefrauen geehrt, erhoben und freigesetzt werden, auch in der Gemeinde, in das hinein, wo Gott sie bestimmt hat und wozu er sie berufen und gesalbt hat. Habt ihr was zu beißen? Warum ordnen wir uns Gott eigentlich, freiwillig unter? Weil wir wissen, dass er aus Liebe für uns ans Kreuz gegangen ist. Weil Jesus sich zutiefst dem Willen des Vaters unterordnete und sein Leben für uns gab. Und warum ordnet sich eine Ehefrau freiwillig unter ihren Mann unter? Weil sie sich Jesus untergeordnet hat. Und weil sie weiß, dass Gott den Ehemann dazu bestimmt hat, sein Leben für sie zu geben. So wie Jesus es der Gemeinde gegeben hat. Ich wünsche euch beim Verdauen dieses Wortes viel Segen und Gnade. Amen.